Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Hat das gefunden?
Ja, wir können ja irgendwie ins Atelier gehen. Darf ich dabei rauchen?
Hallo, mein Name ist Daniel Milz und ich bin Kurator der Ausstellung Im Dialog, Sammlung Hasso Plattner, Kunst aus der DDR. Diese zweite Präsentation der Sammlung Hasso Plattner setzt auf den Dialog als Herangehensweise an die Kunst der DDR. Impulsgebend war das Gemälde Porträt Henry Schumann, das 1968 von Arno Rink gemalt wurde. 8 Jahre nach Fertigstellung dieser Malerei, im Jahr 1976, veröffentlichte der abgebildete Kunsthistoriker Henry Schumann das Buch Ateliergespräche im Leipziger Verlag VEB E.A. Seemann. Für diesen Band führte Schumann Interviews mit 20 KünstlerInnen in der DDR mit der Intention, den Fokus auf die Stimme der Kunstschaffenden zu legen und somit eine persönliche Perspektive auf die damals aktuellen künstlerischen und soziopolitischen Fragestellungen zu gewinnen. Dabei kam Schumann ins Gespräch mit etablierten Persönlichkeiten wie Bernhard Heisig und Werner Tübke sowie mit Kunstschaffenden mit unkonventionellen Bildungs- und Arbeitswegen wie etwa Peter Herrmann und Karl Friedrich Klaus. Diese ungewöhnliche Mischung signalisierte vielleicht eine Entspannung in der damaligen Kulturpolitik, die aber im selben Jahr 1976 durch eine Reihe kulturpolitischer Ereignisse grundsätzlich und nachhaltig beeinträchtigt wurde, zum Beispiel der Ausbürgerung des Lyrikers und Liedermachers Wolf Biermann. Als jemand, der 1989 in Leeds, Großbritannien, geboren und aufgewachsen ist, war es mir von Anfang des Projekts an klar, dass ich das direkte Gespräch mit den KünstlerInnen in der Sammlung Hasso Plattner suchen möchte, um ihre Perspektiven zu hören und mehr über die Werke und den Kontext ihrer Entstehung zu erfahren. Angeregt durch Henry Schumanns Gespräche, die vor genau 50 Jahren stattfanden, bin ich durch Ostdeutschland gefahren und habe mit KünstlerInnen in Erfurt, Dresden, Leipzig, Berlin und an diversen Orten in Brandenburg gesprochen. Diese neuen Ateliergespräche will ich nun mit Ihnen in dieser Podcast-Reihe teilen. Guten Tag, Cornelia Schleimer. Wir sind hier auf dem Land in Brandenburg bei Ihnen im Atelier, bei dir im Atelier. Wir sind jetzt per Du, kürzlich. Und machen die nächste Folge von den Ateliergesprächen 25, organisiert im Rahmen von der Ausstellung Im Dialog im Minz Kunsthaus in Potsdam. Und zum Anfang hat sich das ein bisschen etabliert, dass wir erstmal fragen, wo wir uns befinden gerade, wie Sie zu diesen Räumen gekommen sind und wie Sie sich einrichten und wie Sie hier arbeiten in Ihrem Alltag.
Ja, das war ein Zufall. Also ich habe ja in Berlin noch meine Atelierwohnung im Dachgeschoss. Es ist aber ein Raum und ich malte ja damals in diesem einen Raum, wo ich auch gleichzeitig geschlafen habe, meine Zopfmädchen, Bilder so 2 Meter mal 1,60 Meter mit Asphaltlack. Der natürlich immer, gerade wenn er jetzt noch nicht getrocknet ist, dünstet der aus. Es sind ja Teerstoffe. Also das wurde schon eigentlich gesundheitlich gefährlich, dass ich in diesem Raum schlafe und gleichzeitig male. Dann sagte mein Galerist damals, du brauchst irgendwie ein Atelier. Und das geht ja nicht, dass du hier, zumal auch niedrige Deckenhöhe war, dass du hier diese großen Bilder malst und dann in diesem Gestank schläfst. Und dann habe ich so überlegt, ja, Atelier ist okay, im Wedding gibt's vielleicht irgendwie was. Aber ich bin gar nicht der Typ, der dann wieder nach Hause fährt, um zu Hause zu schlafen und im Atelier zu malen. Da habe ich gesagt, du, pass mal auf, ich bin ja nicht wie meine männlichen Kollegen, die alle Ehefrauen haben, die malen schön, dann kommen die tollen Modelle ins Atelier, denen sie auf den Hintern gucken und abends gehen sie dann nach Hause und die Frau hat einen Tisch gedeckt und schlagen sie sich den Bauch voll und essen schön. Ich sage, ich habe immer alleine gelebt, will alleine leben und ich lebe mit meinen Bildern. Das heißt, es gab für mich dann keinen Grund, so eine Zweiteilung, die ertrage ich irgendwie nicht. Andererseits war das aber schon das Problem mit dem Gestank. Und dann hatte ich mir einen Schweinestall angemietet in der Nähe, wo Ralf Kerbach mit seiner Frau wohnte, nämlich in Biesenthal. Die hatten gesagt, du, da wird was frei. Und dann merkte ich aber, weil ich auch viel eben bei Kerbach und seiner Frau war, dass ich da doch gerne diese Ruhe auf dem Land und diese Konzentration und nicht diese Partyleben in Berlin und hier eine Eröffnung und dort eine Eröffnung, dass ich sowas suchte. Und da gab's dann mal einen Kindergarten, der war frei. Der war toll. Also ich suchte ja immer so ein bisschen was Uriges, wo ich Platz habe, mich ausbreiten können. Da war ich dort beim Bürgermeister und dann sagt der Bürgermeister, ja, wir wollen das ja eigentlich gar nicht weggeben. Und wenn wir das aber machen, dann müsste ich mich hier einbringen unter Umständen wie Workshops für die... Und da dachte ich, ach du liebe Güte, ich will mich Grundprinzip für nichts und für niemanden instrumentalisieren lassen. Ich instrumentalisiere mich schon selber genug. Also da kann ich nicht noch von außen irgendwas haben. Dann fiel das auch ins Wasser. Für mich war immer nur wichtig, ich brauche einen großen Raum, ich brauche eine Toilette, ich brauche eine Küche und wegen mir irgendwie was, wo ich schlafen kann, separat, muss nicht groß sein. Und das hier, das war dann klar, das wird hier das Wohnzimmer, das sind 250 Quadratmeter. Dann haben die Bauern natürlich ein bisschen doof geguckt. Dann fing ich an, das war Ackerland, aus dem Ackerland einen Garten zu machen. Dann haben gesagt, was macht denn diese Frau da, diese Künstlerin? Schon früh um 6 mit der Schubkarre da hinten, was fummelten die da rum? Bis sie dann gemerkt haben, ich habe da einen Garten angelegt so und Bäume pflanzen lassen und was nicht alles. Und da ich aber schon Einzelkind, so von Kindheitstagen, so einen Gestaltungstrieb habe, ich hatte hier nie Gefühl, man hätte, das hätte auch einsam im Wald stehen können. Ich bin da sehr unängstlich, aber ich war so erfüllt, dass ich eigentlich manchmal vor Aufregung schon um 4 Uhr wach war und habe gebetet, dass es hell wird, dass ich endlich aufwachen kann und im Garten was machen kann und gestalten kann. Naja, jetzt bin ich 20 Jahre hier.
Das ist beneidenswerte Energie.
Ja, aber das war ja immer zum Ärger meiner Eltern. Dieses Energetische bei mir, was sich da... Aber ich komme auch zur Ruhe. Also wenn, das ist ja die Kunst, die das sozusagen der Gegenpol ist, gegen diesen... Da bin ich wahnsinnig, komme ich runter. Das sagte mein damaliger Freund, der hatte mir einen Tisch gebaut auf diesem Kajütboot, wo wir immer geschippert sind, damit ich da meine Papierarbeiten machen kann. Wenn wir so, weiß ich, vor 3 Wochen auf der Havel waren oder an der Müritz waren. Und er sagt, wenn du vor deinem Papier sitzt, du bist eine komplett andere Person. Du bist vollkommen wie in so einer Blase. Du bist wie ein Kind. Du bist vollkommen ruhig. Du redest nicht mehr. Vollkommen versunken in die Arbeit. Also die Arbeit rettet mich im Grunde genommen vor mir selber, vor diesen energetischen Ausbrüchen oder Aktionismus, den ich habe.
Also das heißt entsprechend, dass du täglich arbeitest an deiner Kunst?
Ja, nicht jeden Tag. Also kommt ja jetzt, ist ja auch viel Bürokratie oft, ja. Aber so in der Regel sollte das schon jeden Tag sein. Aber es gibt zum Beispiel, wo ich jetzt in Berlin war, jetzt für 3 Wochen, dann kam ich zurück und musste jetzt Computer diese vielen Mails machen. Also wenn immer noch so Dinge im Hintergrund sind, die erledigt werden müssen, kann ich keinen Pinsel anfassen. Ich bin überhaupt keine Verdrängerin. Ich habe so was Preußisches. In mir auch was Preußisches. Vater ist allerdings Rheinland, also das Rheinische habe ich auch noch im Blut. Aber es muss abgearbeitet sein, der Kopf muss leer sein, damit ich mich dann auf das Bild einlasse. Mhm. Also wenn auch im Hintergrund irgendwie, du musst noch eine Mail oder du hast da noch was Ungeklärtes, dann kann ich nicht arbeiten. Es muss geklärt werden und dann ist ja immer die Arbeitsweise auch sehr unterschiedlich. Also sagen wir bei gewissen Problemstellungen, die sehr komplex sind, die könnte ich gar nicht in der Malerei verarbeiten, weil Malerei soll für mich was Geheimnisvolles sein. Es soll eine Klarheit haben. Ich will auch Brüche da drin haben, aber nicht unbedingt wahnsinnig viel erzählerische Strukturen, sondern das Bild muss als solches da sein. Und ich kann in dem Bild nicht Geschichten erzählen. Die können zwar, es gibt ja so frühe Bilder, da sind die irrational angedeutet, auch wie Geschichten. Aber sie sind nie auserzählt. So. Und wenn, wie gesagt, eine Lebenssituation zu komplex wird, dann muss das Medium gewechselt werden. Hatte ich mal bei einem Erlebnis, wo ich dann anfing, nein, die Geschichte, da kannst du weder ein Bild malen noch irgendwie was, das musst du anders verarbeiten. Und da habe ich dann diesen kleinen Roman, der bei Hoffmann und Campe damals erschienen ist, weit fortgeschrieben. Also auch so eine Geschichte, die sowohl Gegenwart mit Vergangenheit verknüpft.
Das ist vielleicht ein interessanter Überquerungsmoment, weil in der Ausstellung in Minsk, in Potsdam, gibt es dann nicht nur Bilder von dir, aber auch von Ralf Kerbach. Und ein Bild, worum ich so ein Ausstellungskapitel geschmiedet habe, heißt Die Dresdner Freunde.
Ja.
Und das bringt uns dann in die Vergangenheit sozusagen, zurück in die 70er, 80er Jahre nach Dresden. Und du bist dann auch auf dem Bild zu sehen, in der Mitte sozusagen, mit einem Hummer auf dem Kopf, was eine interessante Geschichte hat. Hat Ralf Kerbach erzählt, dass er sogar im KDW war und hat die Hummer studiert, um diesen Hut extravaganter zu machen. Und das ging alles darauf zurück, dass du damals dich sehr extravagant gekleidet hast.
Das ist aber, sagen wir, diese Geschichte mit den Hüten, mit den Kleidern, das ist schon seit Kindheitstagen bei mir so. Also dadurch, dass mein Vater aus dem Rheinland kam, hatten wir Westverwandtschaft. Und die kamen auch immer rüber und ich bekam auch Westklamotten. Und unter anderem war eine rote Strumpfhose dabei. Sowas gab es in der DDR gar nicht. Und dann bekamen meine Eltern vom Direktor einen Brief, ihre Tochter ist mit einer roten Strumpfhose in die Schule gekommen, so etwas gibt es bei uns nicht, die ist vom Feindesland. Dann hat mein Vater einen Brief zurückgeschrieben, was wollen Sie denn nur? Rot ist die Farbe der Arbeiterklasse. Und dann hat er mich beauftragt, hat er aus seiner Firma Rotstifte genommen und die sollte ich noch beim Direktor abgeben für die nächsten Einträge, die sie brauchen. Also ich bin in einem Elternhaus groß geworden, was sich nichts hat gefallen lassen. Zumal mein Vater KZ überlebt hatte, als Antifaschist war er in Sachsenhausen und zuvor in Neuengamme. Der hat ganz andere Sachen erlebt gehabt und der war auch nicht in der SED, nicht in der Partei. Der hat also auch seinen eigenen Kopf gehabt, eher pazifistische Tendenzen und so weiter. Und deshalb bin ich halt so erzogen worden, mir gar nichts bieten zu lassen. Also das hing nicht nur mit Dresden oder erst mit Untergrund zusammen, sondern das hing schon, das war schon in meiner Kindheit so. Hm. Ja.
Und wahrscheinlich auch so ein bisschen damit erklärt sich der erste Berufsweg, den Sie eingeschlagen sind, dass Sie erstmal eine Friseurausbildung gemacht haben.
Musste ich. Also eigentlich war ja, ich wollte immer schon Grafikmalerei, also was mit Malerei machen. Mein Vater wollte, weil er selber auch damals noch in Köln mit Fotoapparaten Händler war. Also er hat auch mit Fotografie sehr viel gemacht. Er wollte, dass ich Fotografin werde. Aber ich war in der Schule nicht gut in den naturwissenschaftlichen Fächern, Chemie, Physik, Mathe. Da haben mich immer meine Eltern mit Nachhilfelehrern irgendwie noch so hoch gehievt, dass ich dann gerade mal noch eine 3 kriegte. Und das war irgendwie, habe ich gesagt, Papa, das bringt's gar nicht, wenn ich da so schlecht bin. Also als Fotografin musste in diesen Fächern besser sein. Und dann war so eine Kompromisssache, dass ich beim Fernsehfunk Maskenbild, und da war aber die Grundvoraussetzung, also dass ich zuvor beim Fernsehfunk eine Ausbildung mache als Fernsehfriseur. Mhm. Dann war die Aufnahmeprüfung an der Hochschule Dresden. Da war aber diese Maskenbild, das war die einzige Schule in Ostberlin, die Maskenbildner ausbildete. Die gab es in Dresden als ein Fachschulstudium. Dann habe ich dieses Maskenbildnerstudium nach 2 Jahren aufgehört, weil auch meine Professorin sagte damals schon zu mir, sie sieht mich noch woanders, also mit Malerei viel mehr als das, Lockenwickler, und ich konnte auch diesen Parfümgeruch nicht mehr ertragen. Und ich hätte aber, wenn ich das Studium zu Ende gemacht hätte, dann hätte ich zurück zum Fernsehfunk gemusst. Mhm. Und deshalb habe ich dann aufgehört nach 2 Jahren. Und musste aber ein Jahr überbrücken, bevor ich dann mit dem Grafikmalereistudium anfangen konnte. Und da habe ich dann eine Ausbildung als Pferdepflegerin gemacht auf der Vollblutrennbahn in Raik, was ziemlich hart war, weil das waren eine Stunde früh um 5 Uhr hin oder um 4:30 hin. Dann gegen Mittag die Stunde wieder zurück, dann am Nachmittag wieder eine Stunde hin und dann wieder zurück. Also 4 Stunden unbezahlte Fahrzeit bei einem Stundenlohn von 1,70 Mark.
Oh.
Das war eine harte Nummer. Und danach, ja, da hatte ich meine schönen Pferde, hatte mir eingebildet, ich könnte reiten lernen. Nein, ich musste die Ställe ausmisten und ich musste die Jockeys immer hoch auf die Hufe auskratzen und was nicht alles. Und ich hatte 4 Pferde, für die ich verantwortlich war. Und mit Reiten war nichts. Nicht mal, dass ich es zeichnen konnte, aber dafür mache ich es ja jetzt. Also alles, das sind ja die Defizite im Leben, die ja großartig sind, oder selbst Leidenswege. Das ist ja alles, wo ich immer sage, das ist der Koffer für die Kunst. Also daraus wird ja was. Also wenn jetzt das Leben alles laufen würde wie am Schnürchen, dann hätte man keine Inhalte. Also das sind ja genau das, wo man das dann wieder kompensiert. A.R. Penck hat zu mir mal gesagt, wohnte ich noch in der Rembrandtstraße in Berlin. Er sagt, also weißt du, Conny, du wirst auch noch mal irgendwann deinen Katholizismus abarbeiten. Weil ich war sehr streng in der DDR katholisch erzogen worden von Seiten mütterlicherseits der Großeltern. also die darauf bestanden haben bei der Hochzeit meiner Eltern, dass dieses Kind, wenn es da mal kommt, streng katholisch erzogen wird, wenn meine Eltern gar nicht in die Kirche gegangen sind. Aber ich musste immerhin mit Beichtzettel und zur Beichte am Samstag und am Sonntag zur Messe. Es war immer ganz furchtbar. War Zwang auch, ne? Naja, und so kam das dann irgendwann auch mal mit diesen Nonnenbildern. Kam es auch mit dem Papst Paul, also dass ich die Papstbilder gemalt habe. Das hing dann wiederum mit dem Tod meines Vaters zusammen. Der ist gestorben, ich malte schöne Frauen. Und dann dachte ich auch, ja, was haben die schönen Frauen mit dem Tod meines Vaters zu tun? Ich bin aber keine Realistin, die sich da, den haben sie ja dann auch eingepackt. Also hätte ja 5 Minuten Zeit gehabt, den da als Leiche. Nee, das konnte ich nicht. Ne? So, und so kommt alles. Also was ich wahnsinnig gut kann, ist warten. Also man glaubt man gar nicht, aber ich kann so warten, bis sozusagen, das kommt dann alles mal raus. Und manchmal aber verschoben auf 10, 20 Jahre.
Und der Katholizismus in der DDR, war das dann so, ich sag mal, künstlerisch ausgeprägt, wie man das dann sonst kennt von dem Katholizismus? Hat das dann irgendwelchen Einfluss, dieses Performative und diese Ritualien, die dort stattfinden?
Also für mich schon. Nummer eins hatte ich immer schon so eine tiefe Stimme, schon als Kind. Und deshalb war es ein wahnsinniger Horror für mich schon, diese hohen Frauenstimmen da immer zu hören. Ich kam ja immer gar nicht hoch mit meiner Stimmlage, ne? Ja, und dann guckt man sich das an und dieser ganze Surrealismus, dann denkt man, Jesus Christus ist da vorne im Tabernakel drin. So als kleines Kind denkt man, der sitzt da drin. Ne? Dann kriegt man so diese Oblate. Also diese ganzen Rituale haben ja was. Das hat ja alles was. Und die Bildvorstellung. Die ersten Bildvorstellungen, die ja surreal sind, haben schon was damit zu tun. Ich weiß, meine allererste Zeichnung, an die ich mich überhaupt erinnere, die ich mit Inbrunst gemacht habe, war, wir sollten das Paradies zeichnen. Mit der Arche Noah und irgendwie so. Die ganzen vielen Wesen, die da drauf waren, erinnert übrigens auch an die Bilder, was das Minsk hat. Also so diese Fülle von, weiß ich was, Kühen und dann aber wieder ganz kleine Insekten, die, was ja das Leben selber auch ist, ja, also bis Ameise, bis Elefant, ne. Also das hat mir, ich glaube, dass das künstlerisch für mich ganz viel gebracht hat, ja. Also aber auch dieses Surreale, ne. Diese Vorstellung, diese Fantasie geweckt, ja. Abends wurde ja bei uns auch gebetet, das wurde gemacht, vorm Essen nicht, aber,
ja. Und das Surreale hat dann die Anfangsjahre auch mitgeprägt in der Malerei. Wie war das dann an der Akademie in Dresden?
Das war die Hölle.
Ah, ja.
Wir haben ja wahnsinnig immer vor der Natur gearbeitet. Und dann sind wir sozusagen rausgegangen mit unseren Aquarellblöcken oder ich habe mir Modelle nach Hause bestellt. Wir haben ja immer nach Modell gearbeitet, Aktmodelle. Die Dinge übersetzen. Alles, was ich sehe, muss übersetzt werden, indem ich es in die Fläche kippe. Aber diese Schule hatte ja das Räumliche. Die sagten zu mir, Frau Schleime, sehen Sie denn das nicht? Strecken Sie mal den Arm mit dem Bleistift aus. Sehen Sie doch mal, das ist kleiner und das ist so. Und da hinten in der Ecke steht das. Und alles sollte in das Bild gepresst werden mit diesem Räumlichen. Mhm. Und da wurde ich dann schon manchmal, das war dann die Bonzin war da meine Lehrerin, dann habe ich auch schon mal die Staffelei umgehauen, weil ich gesagt habe, das sieht nicht schön aus. Schön sieht es aus, wenn sowas in die Fläche gekippt wird. Also eine Frau, die auf dem Stuhl sitzt, ja. Also ich mochte Pirosmani auch. Und die haben ja so einen dämlichen Realismus gehabt, den ich von Anfang an abgelehnt habe. Und der Dieter Goltsch hat zu mir gesagt, weißt du, Conny, du, was sollen die dir denn beibringen? Du gehst da nicht hin. Und dann ging's natürlich weiter, zweites oder drittes Studienjahr, da kam dann diese Jutta Damme war es ja, ich weiß gar nicht, wie die Bonzin mit Vornamen, die natürlich Partei war und weiß ich was, er war ja auch Rektor an der Schule, Lehrer an der Schule, die eben nach diesen sozialistischen Doktrin auch diese Bildauffassung hatten, die ich natürlich nicht angenommen habe. Und da gab's immer Zoff. Ich habe mich geweigert, alle sollten wir in der Klasse unterschreiben, wir sind für die Biermann-Ausbürgerung. Habe ich nicht unterschrieben. Habe ich gesagt, wieso soll ich das unterschreiben? Wer ist denn der Biermann? Ich kenne den gar nicht. Ich habe gar kein Lied gehört, habe ich gesagt. Wieso soll ich hier was unterschreiben? Ich unterschreibe das nicht. Und mein Vater hat mich bei sowas immer unterstützt. Also auch in diesem, geht ja nicht. Und dann wollten die mich schon exmatrikulieren, haben sie aber nicht, können sie auch nicht. Und also, naja.
Also das Thema Exmatrikulieren ist interessant insofern, dass du auch damals an der sogenannten Türenausstellung teilgenommen hast.
Genau.
Und das hat dazu geführt, dass Ralf Kerbach sich also unter Zwang exmatrikulieren musste.
Also er sollte und der andere auch, weil die waren im dritten Studienjahr. Das ist nämlich hochinteressant. Und ich weiß nicht, was sie gemacht hätten, wenn der Kerbach gesagt hätte, ich lasse mich nicht exmatrikulieren, ob sie diesen Schritt gegangen wären. Weil das ist ja auf die Schule zurückgefallen. Wir hatten zum Beispiel auch mal unter Gerhard Kettner, wir machten ja immer diese ganz legendären Fasching in Dresdner. Fasching war bekannt, danach ging die Geburtenrate hoch. Ne? Also nach diesem Faschingsfest. Also der war wirklich ostdeutschlandweit bekannt. Und da haben wir einen Fries gemalt, auch wo wir das alles so ein bisschen die Politiker verhöhne piepeln oben. Und da kam der Kettner runter und sagt, das geht ja gar nicht. Morgen kommt hier die Parteileitung durch. Jetzt nehmt ihr Papiere und klebt es daran und hinterher könnt ihr das wieder abnehmen. Also da hatte ja jeder, also das ist ja wie so ein Treppenaufsatz. Jeder Treppenaufsatz hatte vor der Treppe, die über ihm war, Angst, dass er zusammen oder dass seine zusammenbricht. Das ist ja dieser ganze Apparat gewesen, der auf wahnsinnigen Hierarchien aufgebaut hat und weh dem ein Glied in dieser Zahnradkette fällt aus, ja.
Und bei der Türenausstellung, was hast du da genau ausgestellt?
Ich habe den Raum des Dichters gemacht, zwei Türen gegenübergestellt, die habe ich mit Drähten verknüpft, dann habe ich wie einen abgehackten Kopf, was das war das vielleicht eine Skulptur, die ich hatte oder so, runter, das war so, und dann habe ich Gedichtfragmente von meinen Freunden, Dichter, die nicht, wie Kolbe und wie sie alle hießen, die nicht veröffentlichen dürfen, die habe ich damit reingehangen und es war sozusagen mit Zeichen bemalt und es war sozusagen wie der Selbstmordraum des Dichters. Also man hat ja auch die Poesie verboten, was ja vollkommen absurd war. Also Gedichte sind ja nochmal was anderes, als es sind ja keine gewesen, die auf der Straße marschiert sind und gegen den Staat protestiert haben. Das sind welche, die noch in den Zwischenzeilen sozusagen das System kritisiert haben, aber auch nochmal mit Metaphern. Aber sie durften nicht veröffentlichen und das habe ich demonstriert in diesem engen Raum, dieser zwei aneinander mit Drähten verspannten Stühlen, wo dieser Kopf mit der Glasscheibe und diese Gedichtfragmente waren. Das war der Eklat. Also, aber es fing ja schon viel noch vor der Türenausstellung, war ja, glaube ich, da was, dass mit dem auch einem Sänger unserer Punkband, er eine Ausstellung machte, die haben wir aber nicht genehmigen lassen, mit ganz normalen Papierarbeiten. Und da hatte ich auch so eine Frau, wo der Kopf eben nach unten hing, ne? Also die Haare und die schlief, die Augen zu, war für mich eher auch so eine, also ästhetisch habe ich mich da irgendwie so an Rodin-Plastiken orientiert, das fand ich toll. Diese Melancholie, da in der Stimmungslage war ich sowieso selber auch, das fand ich toll. Und dann ging die Parteileitung durch und dann hat die Dinger von mir von der Wand gerissen und hat gesagt, so sieht die Frauensozialismus nicht aus. Und die Ausstellung wurde nicht eröffnet. Das war ein Radeburger Heimatmuseum. Der Grund aber, warum immer die Köpfe nach unten hingen, war, weil ich hatte meinen Sohn bekommen und normalerweise hätte ich das Studienjahr unterbrechen müssen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich ja fleißig war und trotzdem gemalt habe, trotz Kind zu Hause im Atelier. Und dann, wir haben ja eben immer nach Modellen gearbeitet und dann bekam ich die Modelle abends nach Hause in mein Atelier. Die hatten aber schon den ganzen Tag in der Schule Modell gestanden und deshalb schliefen die sozusagen bei mir ein und der Kopf hing nach unten und ich habe das Beste draus gemacht, dass ich mich an Rodin erinnert habe und versucht habe, in diesem Sinne so eine Form von melancholischen Zeichnung. Also da merkt man mal, wie absurd das war. Also das waren schon diese zwei Geschichten, wo dann sozusagen wir nicht ausstellen durften, wo man das schon merkte, ja. Oder zumachen, die anderen so aus der Schule rausflogen.
Also du hast jetzt gerade Punkband angesprochen, also in der Akademiezeit ist dann auch so eine zweite Standbein, sag ich so, im künstlerischen Schaffen dazugekommen, mit der Zwitschermaschine.
Genau.
Und du hast damals als Sängerin mitgewirkt.
Genau, das war dann mit Ralf zusammen. Aber da merkten wir schon, dass es sozusagen wie Ausstellungsverbot gibt. Das stand schon wie im Raum, das spürten wir. So, und dann gründeten wir, weil wir merkten, hier läuft nichts mehr, hier ist Berufsverbot, Ausstellungsverbot, gründeten wir diese Band. Mit Kerbach, ich weiß noch so den, Wir standen im Atelier und ich habe dann spontan irgendwie auf seine Gitarre und dann haben wir noch einen Freund genommen, der musste noch einen Schnellkurs mit Bassgitarre machen. Und dann hatten wir unsere Auftritte, die illegal waren, also in illegalen Räumen, in Kirchen und Sommerfesten in Mecklenburg und so weiter.
Und vielleicht anschließend an die eigentlich inoffizielles Aufstellungsverbot, das wurde nie so konkret ausgestellt als Brief oder ausgesprochen?
Nee, das haben die so nicht gemacht. Also ich habe es dann sehr konkret mitgekriegt, dass der Kindesvater, also von meinem Sohn Moritz, der Vater, der war befreundet mit einer Galeristin in, das war in der Chausseestraße, hatte die Galerie Mitte. Und ich fing ja schon an, mit die Körperaktion zu machen, ne? Die Fotoübermalung und mich ausgezogen, in Draht eingewickelt und sowas. Und die wurden ja dann aber übermalt, wurden auch wieder sozusagen diesen Bildern, der Härte der Bilder wurde auch wieder eine Poesie, denn das ist ein Grundprinzip bei mir, dass ich nicht den Aufschrei will, der ist zwar schön und gut, der Aufschrei, aber ich will es immer noch mal verwandeln in eine ästhetische Kategorie und auch in eine poetische Kategorie. Also ich lehne diesen komplett Aufschrei, weil ich das widersinnig finde. Gegen wen schreie ich denn? Gegen diese Idioten, die sowieso nicht verstehen? Mhm. Brauche ich nicht schreien, die kapieren es ja nicht. Also will ich sozusagen, das ursprüngliche Material sind Aktaufnahmen, Körperbemalung, die natürlich den Aufschrei haben, aber die ich dann nochmal verwandle, wo ich sage, jetzt erst ist es Kunst, weil ich teilweise nochmal das übermale und bringe das in eine andere Kategorie hinein. So, und die war davon überzeugt, wollte die ausstellen, war alles schon geplant, wo, wie, was zu hängen hat. Sie meldet sich in den nächsten 3 Wochen, ich sollte zum Aufbau kommen. Ich wunderte, war ja Telefon, sowas gab es ja nicht, warum ich keinen Brief bekam und gar nichts. Und da ging, weil das erzählte ich dem Kindes, also dem Vater meines Sohnes, und der ging hin und dann sagte sie ihm, ich wusste gar nicht, wie ich es der Conny sagen soll. Es war aber die Parteileitung hier und hat gesagt, wissen Sie es denn nicht, die Conny Schleimer hat Ausstellungsverbot. Und so habe ich das dann nochmal richtig 1:1 konkret erfahren. Mhm. Deshalb fing ich ja an, mit Pseudonym CMP zu arbeiten. Ich konnte ja gar kein Geld verdienen, fing dann bei der Wilfriede Maas in der Keramikwerkstatt an, Keramik zu machen. Und signierte mit CMP, dass das sozusagen nicht nachvollziehbar ist, dass ich es bin. Da kam einmal der Kulturminister hin und hat von mir einen Tesavis gekauft, der wahrscheinlich vorher unterschrieben hat, wegen Ausstellungsverbot. Und trank dann Tee aus den Tassen. Naja, aber also wie gesagt, die Punkband war der Grund für unsere, dass wir nicht mehr ausstellen. Und dann haben wir auch Ausreiseanträge gestellt.
Und vielleicht um so einen kleinen Bogen zu schlagen, bevor wir weiter über 81 sprechen, also diese übermalten Performance-Fotografien, die sind auch teils unter Mitwirkung von anderen entstanden, also mit Gabriele Stötzer.
Wenn wir Gruppen sagen, also sie haben erst, habe ich sie alleine gemacht, also es fing ja schon an mit den Elbwiesen, 1978 habe ich damit begonnen, dann in Hübstedt, genau, habe ich mich ausgezogen und dann haben sowohl der Ralf Clemens, auch Gabriele Stötzer die Fotos gemacht. Da kann man heute nicht mehr wissen, wer hat welches gemacht von den beiden. Das ist immer sehr schwierig, das dann rauszufinden. Und dann haben wir auch mal mit 3 Grazien eine gruppendynamische Sache gemacht. Dann habe ich aber sehr viel auch mit Selbstauslöser gemacht. Ja, und ich habe wiederum auch Gabriele Stötzer fotografiert. Das waren dann so eine gruppendynamischen Prozesse, aber ich habe immer mich benutzt, also mehr oder weniger nicht mit anderen. Im Gegensatz jetzt sagen wir zu Gabriele Stötzer, die dann später, als ich ausgereist war, ja mit Frauengruppen arbeitete, wo sie andere auch nahm und mit denen was gemacht hat. Für mich war das immer so ein existenzielles Ding, ich kann es nur mit mir selber machen. Die Punkband, ja, das war, und es war eine tolle Erfahrung, ja. Mhm. Aber sonst haben mich diese gruppendynamischen Sachen, selbst als ich in den Westen kam, ging es ja um Feminismus, konnte ich auch nicht sehr viel mit anfangen. Ne, also das Wort kannte ich in der DDR gar nicht. Ne? In der DDR kannte ich nur das Wort Emanze. Ah ja, das sind selbstbewusste Frauen. Ich wusste nicht mal, was Androgyn ist. Ja? Das sind alles erst Begriffe, die ich im Westen gelernt habe. Aber es brauchten wir ja gar nicht. Gut, den Feminismus hätte man den brauchen können? Ich war mit sehr vielen in Männergruppen sehr zusammen. Das war, wir sind an die Moritzburger Teiche gegangen mit Gerbach und haben genau wie die Brückemaler die gleichen Stellen gefunden, wo die gemalt haben. Mit unseren Modellen. Und dann war es ja die Band, waren es wieder Männer. Also ich war eigentlich mehr in Männergruppen. Hm. also und war da anerkannt. Also ich musste mich gegen keinen. Und ich habe eigentlich auch, sagen wir, alle Frauen, die ich so kannte, auch, die haben irgendwie gesagt, wenn der Mann irgendwie jetzt, wenn er zu doof war oder fremdgegangen ist, haben sie gesagt, leck mich am Arsch, geh nach Hause, ich will dich nicht mehr sehen, und haben sich einen Nächsten genommen. Also die Frauen, die ich kannte, waren absolut selbstbewusst, ja, und haben da irgendwie so ihr Ding gemacht. Und manchmal waren die Männer eben die Hausmänner. Ganz andere, deshalb war dieses Wort Feminismus nicht für mich existent, ja. Aber ich war natürlich in so anderen Bewegungen drin. Ich hatte Freunde, die waren homosexuell. Das war ja auch so. Mich haben ja diese Ränder, und das waren ja wirklich Ränder, so, die haben mich interessiert. Und da bin ich mit denen, weiß ich was, das war damals Schoppenstube. Da habe ich auf den Tisch getanzt nach Musik. Und also da haben sich auch, sagen wir, die Homosexuellen mit den Künstlern auch zusammengetan. Mit Gino Hahnemann. Ganz viele Dinge haben wir zusammen gemacht, ja. So. Weil wir als Künstler Untergrund waren und im Grunde genommen waren die Homosexuellen ja auch Untergrund.
Und vielleicht bevor wir zum Moment des Übergangs in den Westen kommen, wollte ich da auf eine Ausstellung nochmal zurückkommen, weil sie mich ein bisschen fasziniert hat, aber sie hat, so wie ich das verstanden habe, nie stattgefunden. Und das war die Ausstellung zur Aufnahme in den Verband Bildende Künstler damals. Willst du vielleicht ein paar Zeilen dazu sagen?
Ja, ja. Ich war ja immer noch, wie nennt man das, Kandidat des Verbands. Und dann hatte ich in einem Schreibwarengeschäft in der DDR eine Postkarte entdeckt vom Tierpark Ost-Berlin, wo ein Zebra drauf war. Und der Schwanz, der stand hinten hoch. Und das war ganz, war auch so wunderbar flächig. Diese Zebra, unten nur so eine blaue kleine Fläche, ein grauer Himmel, ganz klar reingesetzt, wo dieser Schwanz hinten hoch. Und die Karte fand ich so bezaubernd. Hab die gekauft, dann fand ich drei gut und fing die an zu übermalen. Und dann dachte ich, ich wollte immer mehr haben, immer mehr haben. Ich habe alle meine Freunde angerufen, die ich in da kannte, in Erfurt kannte und in Leipzig kannte. Und habe gesagt, geht bitte, so viel gibt's ja immer nicht, die gab's ja dann in der ganzen DDR auch zu kaufen, diese Postkartenmotive. Und die haben mir aus allen Städten diese Postkarte besorgt. Und ich hatte dann 1000 Stück und fing die an zu übermalen. Ich gebe diesem Zebra immer neue Räume, immer neue Kostüme, immer neue Verkleidung und habe dann an die 900 so viel Postkarten übermalt. Das wollte ich dann dort ausstellen, diese ganzen Zebra-Postkarten. So, ich mache dann die Ausstellung und ich will einen richtigen Zebra in der Mitte haben. Dann habe ich den Tierpark angerufen, habe dem breit und lang alles erklärt und ich sag, ich werde dann aber auch sowas bauen, also so ein Trittding. Und dann haben die das genehmigt. Die haben gesagt, ja, und so, und dann habe ich das, das können wir machen. Die denken ja immer, die wissen ja nicht, dass ich Untergrund bin. Und dann bestellte mich der Verband Bildender Künste hin. Und dann haben die zu mir gesagt, Frau Schleimer, was Sie machen, das ist Müllkunst, dieses ganze Zeug hier mit dem Performance. Und da habe ich gesagt, nee, das ist ein erweiterter Kunstbegriff. Sowas gibt's bei uns in der DDR nicht. Und damit war dann die Sache erledigt, ja. Aber wie gesagt, diese Zebras, die kamen dann in eine Ausstellung nach West-Berlin, wurde rübergeschleust. Und ich habe vor 10 Jahren diese Arbeit zurückgetauscht gegen eine aktuelle Arbeit. Und jetzt sind, nee, die Zebras sind bei mir noch in Berlin. Und die waren,
also die Postkarten.
Die Postkarten. Und die waren jetzt auch ausgestellt in Düsseldorf, die eine ganz im Glaspalast Düsseldorf, die große DDR-Ausstellung hatten. Vor ungefähr 5 Jahren war ja die große DDR-Ausstellung. Und die sind jetzt hinter Glas. Und das sind aber nur 168, spielt aber keine Rolle. Das ist ein Wunder. Und da sind jetzt diese ganzen Zebra-Dinger.
Also mit dieser Ausstellung hast du es dir dann insofern verunmöglicht, als bildende Künstlerin zu arbeiten, offiziell?
Ja, aber ich hatte das ja schon vorher. Hm. Also das war ja im Grunde genommen, was ich hätte ja das nicht, was die da verlangen, ihre Kindergarten- oder ihre Arbeiterbilder, dazu hätten die mich ja gar nicht überreden können. Das hätte ich ja gar nicht gemacht.
Vielleicht machen wir so einen Sprung, so ein paar Jahre vor sozusagen, nach West-Berlin. Mhm. Jetzt kommen wir zu den zwei Gemälden, die
Stück
in der Ausstellung
sind. Stück 1 und Stück 2, genau.
Genau, und das sind, wenn ich das richtig verstanden habe, mit die ersten, wenn nicht die ersten, die im Westen entstanden.
Also in Berlin Da habe ich noch ein Foto, da hatte ich noch nicht mal eine eigene Wohnung. Und die habe ich noch, der Kerbach hat mich aufgenommen, gab ja einen Maßnahmeplan, unsere Beziehung auseinanderzubringen, was ihnen auch gelungen ist, indem sie ja die Liebesbriefe gar nicht, die konnte ich ja alle in meinen Akten lesen, er hat sie nie gekriegt, aber sie haben die Freundschaft nicht kaputt machen können. Und er hat mich, sonst hätte ich ins Aufnahmelager gemusst, er hat mich aufgenommen in dieser Wohnung, es war so eine Art WG mit einem Freund zusammen, hat mir dann sein Zimmer gegeben. Und das war sozusagen, also ich hatte noch nicht mal eine eigene Wohnung und habe dann diese, meine Mutter, die war ja dann Rentnerin, die brachte mir die Tuschen, Geld hatte ich ja auch nicht. Und das waren diese ersten Bilder und es gibt sogar davon auch noch Fotos, wie die bei ihm an der Wand hängen, also die sind 84. Da waren ja, meine Bilder hatte ich ja noch nicht aus der DDR, die ja auch ähnlich waren. Die waren ja noch nicht da. Ich wusste aber noch nicht, zu der Zeit, als ich die Bilder, glaube ich, gemalt habe, weil das ja noch in der Wohnung bei ihm war, wusste ich ja noch nicht, dass mein Frühwerk abhanden gekommen ist. Hm. Ich hatte dann ein Jahr später die Wohnung. Da sollte der Transport mit Deutrans gemacht werden. Und da war die Wohnung aufgebrochen und war alles weg. Und dann habe ich ja in diesem Duktus weitergearbeitet.
Und wir sind ein Podcast, das heißt, man sieht nichts als Hörer gerade. Und dann versuche ich immer ein bisschen die Bilder zu beschreiben. Aber in diesem Fall fällt es mir fast ein bisschen schwer. Und ich wollte fragen, ob du vielleicht ein bisschen beschreiben kannst, wie du die gemalt hast.
Also da gibt es ja auch Vorläufer. Also einen Vorläufer habt ihr jetzt auch, der da aus Pittsburgh gekommen ist. Die nannte ich Horizonte-Bilder. Und das war, die fing ich schon viel früher in Dresden an, noch während des Studiums. Und die Idee dahinter war, alles sollen wir etablieren auf diesen vier Ecken. Und meine Vorstellung war immer von Leben. Ich halte einfach einen Rahmen im Himmel, einen leeren Keilrahmen im Quadrat. Und was dadurch ist, ist das Bild. Man weiß nicht, woher es kommt und es fliegt wieder weiter weg. Also man muss sich vorstellen, wie einen leeren Keilrahmen, den ich in den Himmel. Und wenn da ein Vogel durchfliegt, das ist das Bild in dem Moment. Aber man weiß noch, er fliegt weiter. Da weiß man nicht, wohin er fliegt, man weiß auch nicht, woher er gekommen ist. Und meine Idee war dahinter, das sind die Bilder, die ich will, gegen diese Doktrin dieser etablierten Frau am Tisch oder das oder jenes oder Stillleben oder was wir da malen sollten. Diese Statik, ich war ja gegen dieses statische System, ja, was so unbeweglich war. Ja. Und hier sieht man das auch, dass man hier auch zwei Welten hat. Da ist, also hier könnte es ja auch weitergehen. Hier können noch Figuren kommen, also man hat diesen unteren Horizont. Dann hat man diese Figuren, die in den Himmel wachsen, also hier ist teilweise sogar mal das Gegenteil gemacht. Man hat wie eine Spiegelung, man hat auch noch mal eine Welt wie unter Wasser und über Wasser. Aber es ist keine Spiegelung. In der Unterwasserwelt ist was ganz anderes, wie teilweise auch da oben ist. So, und das ist so, ich will das mir ja gar nicht erklären. Ich will ja Bilder malen oder wollte die auch, gerade diese, die sozusagen mir selbst noch wie fremd sind. Und das ist auch sowas, wo ich an Twombly, wenn ich an den denke, was der darauf gekritzelt hat auf seine Leinwände, ja, will der sich da jeden Satz erklären? Nein, er macht es. Das ist aus einer inneren Energie entsteht sowas. Und grundlegend sage ich, ich will mir ein Bild, was ich male, vorher im Kopf klar ist und das sich auf einer inneren Netzhaut abgebildet hat, dann brauche ich es nicht mehr malen. Dann ist es in meiner inneren Netzhaut ja schon abgebildet. Das heißt, ich gehe ja mit den Bildern wie auf Reisen. Übrigens auch, was man hier sieht, mit dem Styx auch die Titel, dieser ewige Reisewunsch. Immer reisen, reisen, reisen. Immer neue Situationen erleben, das spielt für mich da eine Rolle. Natürlich sind die Figuren teilweise düster, auch bei dem anderen Bild. Hat ja auch was wie Geburtsschnurren, ja. Also ist ja so was, als wenn die da teilweise aufgehangen sind. Also bei dem Linken könnte ich ganz viele Sachen erzählen dazu, die auch teilweise sehr privat sind. Ja, also dieser Selbstmord dieser Freundin, da spielen Dinge rein, aber da lasse ich mein Unterbewusstsein zu. Ich erkläre mir das gar nicht, ja. Also ich habe mit Tuschen gearbeitet, teilweise habe ich Vlies auf die Leinwand kaschiert, hier unten, das ist Vlies. Da saugt die Farbe nochmal wieder anders. Also das sind auch so Brüche, die mich auch noch heute noch interessieren in Bildern, obwohl ich ganz anders male. Also immer wieder auch so Materialbrüche oder generell Brüche. Mich fragte jemand mal, warum ich die jungen Frauen nur male. Ja, weil ich da, die gucken ja manchmal wie ganz alte. Und da gibt's ja eine Irritation. Das heißt, wenn ich jetzt eine alte Frau malen würde, da wüsste ich gar nicht, wie bringe ich in diese Irritation. Weil mir geht's, ob junge Frau oder ob ich's bin, das interessiert mich alles gar nicht. Mich interessiert nur immer so ein Bruch im Bild und dass es mir irgendwie was zu denken gibt. Was ist das jetzt? Was ich mir nicht erklären kann.
Und in diesen Arbeiten steckt natürlich auch diese Übergangsmoment drin, also Styx in der griechischen Mythologie, der Fluss zwischen Leben und Tod im Prinzip.
Naja.
Und dieser Übergangsmoment kann man auch vielleicht ein bisschen biografisch verstehen, also mit dem Übergang in den Westen. Und das sind Malereien, aber am Ende der Zeit in der DDR hast du eher anders gearbeitet, nicht mit Malerei, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, mit Super 8 Filmen, weil ich ja diese vielen Ausreiseanträge gestellt habe und immer gehofft habe, morgen geht's los. Ja, wie komme ich denn mit den Bildern rüber? Und dann dachte ich, wenn ich Super 8 Filme mache, das ist ökonomischer, effektiver. Ich kann meine surrealen Sachen genauso ausleben. Und die kann ich ja vielleicht mitnehmen, wenn sie mir nicht die an der Grenze wegnehmen. Und die passen in der Tasche. Mit den Bildern war ja einfach so, ich habe ja große Rollbilder gemalt. Also ich habe heute noch welche davon. Da sind ja viele, sind eben weg auch. Und habe die dann aber in West-Berlin weitergemalt. Die auch da teilweise in Düsseldorf. Ich hatte jetzt vom Bundestag einen Restaurator, der hat alle drei restauriert. Die sind so bei 2,60 Meter bei 2,60 Meter. Also teilweise haben die auch mal so wie ägyptische Zeichen drin. Und was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Also das gegen Ende der Zeit in der DDR Super 8 Filme eher als Malerei.
Genau, ja, weil diese großen Bilder machten dann auch keinen Sinn mehr. Die hätte ich ja nicht mit, war ja immer die Gefahr, kriege ich die mit rüber oder kriege ich sie nicht rüber. Ich habe sie dann nicht mit rüber gekriegt, ja. Und deshalb waren dann diese Super 8 Filme, die waren, und da kommt auch wieder diese Idee da hinein, was ich vorhin mit dem Schreiben sagte, wenn das Leben zu komplex wird, und das war es dann in Ost-Berlin, diese Szenezeit, dann kriege ich das auch ganz schwer in die Malerei rein. Mhm. Weil die Malerei für mich ganz andere ästhetische Kategorien hat. Das heißt, ich muss ein Medium wählen, möglichst ein Medium, was mir nicht vertraut ist, wo ich sehr unvoreingenommen mit experimentieren kann.
Und die Bilder sind dann letzten Endes doch nicht in den Westen gekommen.
Nee.
Aber die Super 8 Bilder, Super 8 Filme und Fotos schon.
Ja, und das war dann, dass ich in 24 Stunden... Die hatten ja einmal was gemacht, das war ja unmöglich. Die bestellen mich einen Tag vor Weihnachten zur Abteilung Inneres. So dieser Brief, und ich soll den Versicherungsausweis mitnehmen. Da frage ich andere, ach, jetzt geht's bei dir los. Wenn du den Versicherungsausweis mitbringen sollst, das ist ein Zeichen zur Ausreise. So. Und Pustekuchen, ich komme dorthin und dann sagen sie, wir werden Sie nie gehen lassen, Sie haben dem Staat viel zu viel Geld gekostet. Sie haben studiert bei uns, wir lassen Sie überhaupt nicht raus. Und ich habe ja immer dadurch begründet, ich will die Kunst im Original sehen und, und. Und dann war die letzte Möglichkeit noch mit Heirat, Kerbach war ja schon im Westen, die letzte Möglichkeit war sozusagen auf Ehezusammenschließung. Kerbach hat gesagt, obwohl wir kein Paar mehr waren, der hatte eine andere Freundin. So, er sagt, er macht es natürlich, selbstverständlich. Der musste ein Eheführungszeugnis, musste im Westen ins Rathaus, Eheführungszeugnis musste er bringen. All dieses ganze Zeug. Dann hat die Abteilung Inneres gesagt, ja, das ist gut, ach, dann heiraten sie. Da war schon das Datum, war alles schon bestimmt. Und dann, sie haben ja einen Sohn, der kann ja dann die Eheringe übergeben. Also auch das gesagt. Dann wurde in der Nähe vom Bahnhof Schönhauser Allee das Restaurant bestellt, schon die Personen bestellt, Hochzeitsessen, das Beste, was es gab, war irgendwie ein Wiener Schnitzel, Spiegelei und noch eine Scheibe Ananas obendrauf. Dann dieser berühmte Eisbecher mit Eierlikör, Schoko, Vanille und auch noch Ananasstückchen. Also alles war arrangiert. Dann bin ich noch zur Gabriele Stötzer beziehungsweise zu der Heike Stephan gefahren. Wir trafen uns in Erfurt, habe gesagt, jetzt ist die Hochzeit. Jetzt müssen wir Klamotten für den Westen, habe ich bei der Heike Stephan an der Nähmaschine genäht, damit ich schick aussehe und so weiter und so fort. Und zwei Tage vor der Hochzeit geben die mir Bescheid, im Kerbach ist die Einreise verweigert. Das heißt, dieser ganze Aufwand, den ich betrieben habe, nochmal eine Schikane. Und danach brach ich mental komplett, der Kerbach brach auch komplett zusammen, weil der hatte ja die ganzen Bürokratenwege gemacht, ne, in West-Berlin. Und da habe ich gesagt, ich muss mir was überlegen, ich schlafe jetzt nochmal eine Nacht drüber, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also ich war am Ende. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du pass auf, Ralf, ich werde in den Hungerstreik gehen. Kirchen waren ja so ein Ort, wo man das machen konnte, also wo das für mich möglich erschien. Aber ich war auch mental so weit zu sagen, ich esse nicht mehr. Und dieses Telefonat wurde abgehört. Und dann musste ich in 24 Stunden die DDR verlassen. Da ich ja kein Telefon hatte, aber der Andersson, der bei Wilfriede Maas wohnte, der wurde angerufen und der stand unten im Hof und pfiff in 24 Stunden raus. Innerlich habe ich gedacht, hätte ich das mal vorher gewusst, da hätte ich das ja schon mal 2 Jahre vorher mit dem Hungerstreik sagen können. Aber wusste ich nicht. Aber ich war erst da auch innerlich so weit, ja. So, und dann habe ich, weil wir kannten ja die Diplomaten der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland, den habe ich angerufen und der hat zu mir gesagt, du pass auf, Conny, ich bin in der Nacht um 24 Uhr gegenüber, das war Invalidenstraße 116, da ist die Post, da stehe ich mit meinem Auto. Ich fahre in der Nacht rüber, wir werden nicht kontrolliert, du kannst eine Kiste packen von Dingen, die dir wichtig sind. Und dann habe ich diese 3 Bildtagebücher, die Soll- und Haben-Bücher, die Super-8-Filme und Fotos, die schon übermalt waren von der Selbstinszenierung, in diese Kiste. Und die Sachen sind mir erhalten geblieben. Und das Tolle war, durch diese Super-8-Filme kam ich relativ schnell in West-Berlin in diese Super-8-Filmszene Kino Eiszeit in Kreuzberg hinein. Wir haben schon erste Reisen nach New York gemacht, um die Filme dort zu zeigen. So, aber wie gesagt, Bilder, alles andere war weg. Und das war aber die Super-8-Filme und das war gerettet.
Also das war dann auch mein Stand, als ich angefangen habe, diese Ausstellung zu planen am Minsk. Dass diese Bilder, die wir in der Sammlung haben, die frühesten Bilder sind im Prinzip, die verfügbar sind oder die man sehen kann.
Jetzt sind ja noch frühere dazugekommen.
Genau. Und das haben wir dann auch schön an die Wand geschrieben, in Stein gemeißelt und dann kam so ein paar Wochen später eine E-Mail rein, wo dann eine Ankündigung von einer Auktion mitgeteilt wurde, wo dann auch Arbeiten aus den früheren 80er dabei waren, also eben vor der Ausreise. Und dann bin ich natürlich sehr hellhörig geworden und wir konnten dann diese 3 Arbeiten auch für die Sammlung erwerben.
Ich hatte auch schon fast überlegt, ob ich es mache, dachte dann aber, weil mir da zu viel Bürokratie ist mit dem ganzen Zoll und sowas alles. Da dachte ich, waren ja einige dran, die da bieten wollten oder gemacht haben auch, ja. Aber ich kann mich eben an diese Bilder erinnern, die ja dann von dem Schürmann, wo damals die Ausstellung war, Kunst der 80er Jahre, da in der Kunsthalle, wo war das jetzt noch mit Darmstadt, genau. Und der machte die Porträtaufnahmen und kam damals in die DDR und der hat mir, glaube ich, diese Bilder alle 3 abgekauft. Und dann war ich später eben auch mit diesem Super-8-Film in New York und gehe dort in eine Galerie, da ist irgendwas ausgestellt und sehe den Galeristen hinter einer Glasscheibe sitzen und auf einmal sehe ich da die Bilder im Hintergrund. Und denke, es gibt's nicht. Da hat also der sie gekauft hat, der hatte sie vorher, glaube ich, der Monika Sprüth gezeigt, die aber auch, als ich dann in Westen kam, die aber sehr auf Konzeptkunst stand, Rosemarie Trockel hatte und so weiter. Und der sagt, du passt nicht in ihr Konzept rein. Weiß ich noch, war ich sehr traurig. Und ich nehme mal an, dass der die dann nach Amerika verkauft hat. Und jetzt sind diese Bilder wieder zurückgekommen. Ich finde es eine wahnsinnige Geschichte, dass die jetzt da sind. Ja, und vor allen Dingen, wir haben ja aus dieser Zeit, außer diese Bildtagebücher, und ich habe noch eine Rolle mitgebracht, ja, okay, sonst gibt's ja aus der Zeit nichts mehr. Und manchmal fahre ich auch so, weiß ich, wenn ich früher so abends vom Boot kam und bin mit meinem Freund und bin so durch Berlin gefahren, ne? Wir kamen so reingefahren, Prenzlauer Promenade, und dann sieht man, so fährt man an den Häusern vorbei und man sieht dann die Lichter in der Nacht. Und es geht mir heute noch so. Und dann gucke ich manchmal so in diese Wohnung und denke irgendwie so beim Vorbeifahren, vielleicht sehe ich da mal ein Bild von mir irgendwo hängen. Die müssen ja irgendwo sein. Mhm. Ich verstehe es nicht, ja. Es ist wirklich nichts aufgetaucht. Also bei Brüder Lehmann hat sich mal einer vorgestellt und hat auch tatsächlich 2 frühe Bilder angeboten. Sagt, er sei ja nur ein Unterhändler oder so weiter. Ach, keine Visitenkarte, kein gar nichts. Und die haben diese 2 Bilder angekauft. Und die hingen ja auch im Albertinum in Dresden bei einer Ausstellung. Und es lässt sich nicht rückverfolgen, wer das war, weil der hat gesagt, nein, er macht das im Auftrag von jemand und er kommt dann wieder vorbei und wenn sie Interesse, sonst nimmt er sie wieder mit. Und er hat 2 Bilder verkauft. Auch, aber anders als die, ich mag die besonders hier.
Und für mich ist es dann interessant, weil ich kenne die Bilder nur von den Abbildungen zuerst und dann sie sind vor ungefähr einer Woche in Minsk eingetroffen. Und ich habe die dann vor Ort angeschaut, in echt. Aber ich hatte noch keine Zeit, mich richtig damit auseinanderzusetzen.
Aber wie ist denn der Erhaltungszustand?
Sehr gut, so wie ich das einschätzen kann. Ja, die sehen super aus. Aber für mich ist es dann interessant, ein bisschen zu nachvollziehen, was hier überhaupt dargestellt ist. Weil
aber hier gibt es doch auch Fotos, wo ich drauf bin. Habe ich die schon geschickt? Nee, noch nicht. Ne?
Ich glaube noch nicht, nein.
Also hier gibt es auch Fotos. Das ist ja noch... Das ist in Dresden, nicht in Ostberlin gemalt. Das ist noch in Dresden. Das ist ein ganz frühes. Und ich weiß auch noch, was ich so gedacht habe. Das hatte immer was mit Kosmos zu tun für mich. Ja, das ist von allem was. Da sind die Pyramiden, da ist diese Affinität fürs Ägyptische. Es ist dieses Skizzenhafte, es ist das Unvollendete. Da ist ja schon wieder so ein Auge. Also, da ist ein Stein, da ist eine Muschelgeburt der Venus, was man auch in ganz frühen Sachen bei mir gesehen hat. Wir haben jetzt mal, die Akademie hat noch frühe Zeichnungen von mir. Da gibt es auch Geburt der Venus drauf. Also hier ist, und hier geht es um die Gleichzeitigkeit von Dingen, die nebeneinander existent sein können. Können wir gleich mal wieder auf den Katholizismus zurückkommen, nämlich diese allererste Zeichnung vom Paradies oder Arche Noah. Kleine Tiere, große Tiere, alles im friedlichen Miteinander. So, also hier ist sozusagen die Existenz von unterschiedlichen Dingen nebeneinander ohne großartige Hierarchien. Und hier haben wir aber wieder so eine Art Fluss. Also bei diesem Bild habe ich immer so gedacht, da ist ein filmisches Prinzip. Hier ist nicht das, aber hier ist das filmische Prinzip drin. Könnte da weitergehen. Hier kommt was rein. Im Himmel hängt ein Galgensee gerade. Also... Dann hat man hier plötzlich so eine Szene hier unten. Das sind übrigens auch, wenn ich sowas sehe, da denke ich an die Zugfahrten von Berlin nach Dresden zum Studium. Die sind ja langweilig teilweise. Dann gucke ich aus dem Fenster, in die ellenlangen Felder. Und dann habe ich mir immer vorgestellt, da ist jetzt ein Mann mit großen Stelzen. Der ist 10 Meter hoch und da steht was. Das heißt, ich habe immer irgendwas bei den Zugfahrten, von Berlin nach Dresden, wenn ich meine Eltern besucht hatte und so weiter, immer imaginiert in diese Räume hinein. Und das ist sozusagen, ich weiß ja nicht, was ich da mache. Das sind ja unterbewusste Geschichten. Diese Zentauren, das wird jetzt aufgegriffen. Jetzt habe ich ja ein Bootshaus und bin auf dem Wasser und mit Stelzen und so weiter und so fort. Und ein Tisch, der nicht groß ist, also manchmal ist die Reduzierung großartig, weil man tut sich auf eine Sache fokussieren. Und jetzt habe ich etwa an die, wie viel sind es, 100 glaube ich auch schon, nur Zentaur-Aquarelle, die ich mache. Also da ist auch wieder so ein manisches Prinzip bei mir, wie bei den Zebras. Aber deshalb wundert es mich gerade, da ist es ja schon da. Hier ist sie auch schon da.
Und auf dem einen Bild ist dann auch noch ein Pferd zu sehen.
Naja,
also die Pferde haben sich dann doch...
Naja, der Ort hat ja alles was gebracht.
Aber diese Beziehung zwischen Mensch und Tier, kann man sagen, hat sich schon durchgezogen, auch mit den späteren Arbeiten.
Ja, das wird ja mit Mensch und Tier wird immer intensiver, zumal ich ja mit dem Tier gut leben kann, weil das ja in einer nonverbalen Kommunikation abläuft. Ein Tier hat nie schlechte Laune, ein Tier ist immer dankbar, wenn es etwas zu essen kriegt. Es ist die bedingungslose Liebe, ich brauche keine, ja gut, Verlustängste hat man auch, alt wird sie jetzt leider nicht mehr, mit schon 16,5 Jahren, also...
Also wir reden jetzt von dem kleinen Hund, der
ja,
hier
ja, von dem kleinen Hund. Ja, ja, und ob ich mir nochmal, ich will auch wieder Reisen machen, das geht jetzt nicht, weil der Hund ist ein Pflegefall. Und ich hätte gar nichts von der Reise, also muss mich um den Hund kümmern, solange er nur lebt. Und danach denke ich mal, da hat schon jemand gesagt, da brauchst du vielleicht eine Schildkröte. Ich sage, nee, die ist mir zu hart, das will ich nicht.
Das kann man nicht so gut streicheln.
Ja, ja.
Und wir machen dann immer so ein bisschen so einen Ausblick auf die Gegenwart auch gerne. Also woran arbeitest du jetzt gerade?
Ich arbeite an Porträts, aber weiter an diesen Zentauren. Das wird wahrscheinlich eine sehr schöne Ausstellung mal werden bei der Galerie Judin in der Tankstelle.
Ah, schön.
Wir hatten ja letztes Jahr die große Ausstellung mit großen Doppelporträts. Und also ich switche zwischen ganz großen Bildern, die über so 3 Meter sind. Und dann gehe ich wieder in das Intime. Und das sind immer so eine Abschnitte. Ne? Also mal das und dann muss ich wieder groß arbeiten. Und das Großarbeiten ist ja für mich wie Skulptur oder was, ja. Aber ich arbeite auch an Porträts derzeit und dann ist jetzt noch eine Ausstellung in Stuttgart. Also Genau. Ah ja.
Und auch mit uns auf dem Tisch ist ein großes Buch, das dieses Jahr herausgegeben wurde, wo dann die performte Fotografien und die Super 8 Filme alle zusammengetragen sind. Genau. Aus den Jahren 78 bis 84, also das Frühwerk. Und du arbeitest dann noch an der nächsten Ausgabe sozusagen mit Malereien.
Das werden wir überlegen, was wir machen. Also ob wir chronologisch vorgehen, ob wir Malerei ist natürlich, irgendwann fing ich mal mit Nummern an, bei 1200 Leinwänden nur. Ja, also Zeichnungen haben gar keine Nummern hinten drauf. Also, oder nur ein paar. Also das ist, ich mache ja nichts weiter. Arbeiten, bin ja ganz manisch dabei. Also das ist, im Grunde müsste ich das mal alles irgendwie ordnen.
Und vielleicht auch zu erwähnen, dieses Jahr hast du auch das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Ja.
Also die Aufmerksamkeit ist da und auch die Anerkennung ist da mittlerweile.
Ja. Und vor allen Dingen zusammen mit Blixer Bargeld, was ich sehr interessant fand, weil wir den fanden wir ganz toll, als wir die Punkmusik machten. Und er freute sich, mich kennenzulernen, aber er kannte mich gar nicht als Punkmusikerin, sondern nur als Malerin. Und es war eine wunderbare Begegnung. Also es war ganz schön. Das war toll, dass der Blixer Bargeld das auch bekam.
Also man sieht, dass du noch im Geschäft bist, in Anführungsstrichen.
Naja, es geht aber, was heißt noch? Ich habe eher das Gefühl, mit 68 ging das so richtig los. Also es ist, man muss dazu sagen, zuvor war es so, dass mein alter Galerist sehr die Bilder vermarktet hat. Es gab einen ganz einseitigen Blick auf meine Person, die eben schöne Porträts malt, Punkt aus. Und man merkt aber, dass unter der Galerie Judin, dass die dieses ganze Oeuvre im Kopf haben. Also ich hatte mal Besuch von Journalisten vom MDR, einem Kunstwissenschaftler, der sagte, du brauchst eine Rekontextualisierung. Ich sage, was ist denn das für ein Wort, Rekontextualisierung? Hat er mir erklärt. Und dann habe ich ja dieses wunderbare Buch gemacht, In der Liebe und in der Kunst weiß ich genau, was ich nicht will. Da kam ein Verleger auf mich zu, er sagt, ich will mal ein außergewöhnliches Buch. Sage ich, du, das kannst du haben. Ich gebe dir einen Aktenordner mit allen möglichen und dann machst du das 1:1. Und genau so hat er es gemacht. Wir haben keine Biografie da drin, wir haben gar nichts. Und das ist toll. Da war ich dann eingeladen in der Kunsthalle in Baden-Baden, sollte daraus lesen. Gedichtfragmente, Collagen, aber keine Bilder drin. Also keine gemalten Bilder. Aber zum Beispiel die Stasi-Serie im Ganzen auch mal, was ich ja gemacht habe, diese ganzen Berichte über mich, die habe ich ja persifliert. Das war ja dann so eine ironische Arbeit. Also wo ich diese dämlichen, piefigen Texte über mich nehme, was die da alles schreiben und sozusagen die auch mit diesen Selbstinszenierungen. Das heißt, die Selbstinszenierungen gehen ja immer weiter. Da hängt zum Beispiel, über dem Kamin hängt eins, das bin ich ja auch jetzt in La Palma. Und dann übermale ich das auch wieder. Also La Palma hatte ich auch ein Atelier und habe dort erst Aquarelle gemacht. Da dachte ich, Quatsch, kannst du auch zu Hause machen. Man hat diese wahnsinnigen Lavasteine und da werde ich auf diesen Lavastein meine Performance machen. Und meine Performance sind nie gebunden an Publikum, das will ich nicht. Die sind nur für mich Fotos, die ich dann nochmal übermale, um nochmal sozusagen nochmal immer Distanz zur Wirklichkeit. Immer der, also dieser, die Realität zu nehmen, der meinen Stempel zu verpassen, indem ich da stehe und sitze. Und selbst dieses Foto ist dann eine Realität. Aber diese Realität akzeptiere ich auch nicht, sondern muss es auch noch mal übermalen, um noch mal die schleimische Realität dem noch raufzudrücken.
Vielleicht ist es auch ein sehr schönes Schlusswort.
Schleimische
Realität. Ja. Also Cornelia Schleimer, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Und genau.
Wunderbar, hat mir Spaß gemacht.
Wir sehen uns in Potsdam.
Ja, danke schön.
So, das war's.